Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des HVB-Marktbriefing im April. Immer mehr Grün zeigt die Natur und im übertragenen Sinne tun dies auch immer mehr Geschäftsmodelle von Unternehmen und das nicht erst seit diesem Jahr. Viel Eigeninitiative gab es bisher schon, um sich als Firma nachhaltiger auszurichten. Mit den großen EU-Regulierungsrahmen wie Green Deal, Taxonomie und Berichtspflicht hat sich der Trend allerdings beschleunigt. Kann man also in diesem Zusammenhang inzwischen bereits von einer grünen Welle der Transformation sprechen? Wie gehen Firmen und Investoren das Thema praktisch an? Wie blicken Banken drauf und glauben auch die Anleger an den nachhaltigen Umbau der Wirtschaft? Diese Fragen gehen heute an drei Experten im Podcast. Mit dabei ist zunächst Andreas Rees, Chefvolkswirt der HVB. Grüß dich, Andreas.
Hallo, grüß dich, Titus.
Philipp Gistakis bringt uns als Chief Investment Officer auf den Stand und zwar aus der Perspektive des Kapitalmarkts. Hallo, Philipp.
Hallo, ich grüße euch.
Und um noch genauer zu erfahren, was die Firmen derzeit bei diesem Thema eigentlich umtreibt, ist auch Andreas Wagner heute mit dabei. Er ist Head of ESG Germany der HVB und Chief Sustainability Officer der Bank. Herzlich willkommen, Andreas.
Ja, hallo, freue mich, heute dabei zu sein.
Gleich an dich geht die erste Frage. Läuft denn die grüne Welle für dich im Unternehmenssektor noch? Die EU hat ja ein paar wichtige nachhaltige Ambitionen inzwischen etwas zurückgeschraubt, etwa bei den Themen Lieferketten und Landwirtschaft. Man hat den Eindruck, die Welle rollt nun plötzlich stockender. Stimmt denn dieser Eindruck? Was beobachtest du bei den Firmen, mit denen ihr bei diesem Thema ja viel zu tun habt?
Ja, Titus, ich glaube, eigentlich die Mittelständler, also unsere Kunden, sind schon deutlich weiter als die Verbände und die Politiker das oft glauben. Wir sehen eigentlich in unseren täglichen Meetings, viele unserer Kunden haben jetzt Nachhaltigkeitsdaten, die sie vor ein oder zwei Jahren noch nicht hatten. Mhm. Viele Mittelständler arbeiten jetzt auch an Transitionsplänen, denn sie wissen ja, der Druck zur Nachhaltigkeit wir bleiben, der kommt vor allem aus der eigenen Lieferkette, muss man sagen, also auch von den großen Unternehmen. Und deshalb ziehen die ihre Projekte jetzt auch durch. Und übrigens auch wir Banken wissen, dass das Thema nicht mehr weggehen wird. Ich glaube eher, wir sind jetzt an einem Wendepunkt, wo wir das Thema ESG-Risiken mehr in den Fokus nehmen werden.
Andreas, in dem Fall Andreas Rees, ist gemeint. Was besagt denn der makroökonomische Blick auf die grüne Transformation? Wie viel wird denn derzeit global investiert in die Energiewende, in die Wärmewende, in grüne Technologien? Und hat das zuletzt tatsächlich nachgelassen?
Nein, das hat nicht nachgelassen. Im Gegenteil, das hat sich weiter beschleunigt. Und wenn man es wirklich mal global sich anschaut, die Energiewende, da ist mittlerweile China der absolute Spitzenreiter. Also China hat die Nase deutlich vorne. Mhm. Wir haben im letzten Jahr in China fast 700 Milliarden US-Dollar an Investitionen gesehen. Das heißt also sowohl von Unternehmen als auch vom chinesischen Staat. Und wenn man sich dann anschaut, der Vergleich mit der Europäischen Union, mit den USA, da fällt es schon deutlich ab. Die Europäische Union, die hat etwa insgesamt rund 350 Milliarden US-Dollar investiert. Und in den USA, da waren es gut 300 Milliarden. Also im Klartext, China hat im letzten Jahr mehr in die Energiewende investiert als die USA und die Europäische Union zusammen. Das ist natürlich wirklich schon sehr beeindruckend. Fairerweise muss ich dazu sagen, klar, China ist das größte Land, hat 1,4 Milliarden Einwohner. Also eine deutlich höhere Bevölkerung als die USA und die Europäische Union zusammengenommen. Das heißt, pro Kopf ist es natürlich dann immer noch weniger. Aber man darf ja auch nicht vergessen, China ist ein Schwellenland. Also es ist wirklich schon beeindruckend. Und ja, das Tempo global hat zugenommen.
Dass hier die EU vor den USA liegt, klingt ja doch überraschend. Zuletzt hatte man immer gehört, die USA schreiten voran mit enormen Investitionsprogrammen und die EU hat im Grunde dem wenig entgegenzusetzen. Die Realität sieht aber offensichtlich anders aus.
Ja, das stimmt. Auf den ersten Blick ist das anders, als man es erwartet. Wir haben ja in den USA den sogenannten Inflation Reduction Act gesehen. Der wurde im Sommer 2022 verabschiedet im Parlament und von Joe Biden auf den Weg gebracht. Also das hat wirklich schon einen starken Schub gebracht bei erneuerbaren Energien in den USA. Aber ich glaube schon, dass wir hier in Europa uns manchmal ein bisschen kleiner machen, als wir tatsächlich sind, also auch in der EU. Da wurde viel angestoßen, gerade bei vielen staatlichen Förderprogrammen, insbesondere der Next Generation EU-Fonds. Und natürlich gab es auch viele private Investitionen hier bei uns in Europa.
Wie sieht das denn in Deutschland aus, wenn wir da mal genauer hinschauen? Wie verteilen sich dort die Investitionen in die grüne Transformation von Staat, Industrie, aber auch von Haushalten?
Ja, innerhalb der Europäischen Union, da war Deutschland der klare Spitzenreiter bei den Investitionen in die Energiewende. Das waren so rund 100 Milliarden US-Dollar. Und Deutschland ist natürlich das größte Land in Europa, aber die Steigerungsraten in den letzten Jahren hier bei uns, die sind schon überdurchschnittlich hoch. Wir hatten 2019 vor der Pandemie ja Investitionen in der Größenordnung so von rund 15 Milliarden US-Dollar, also fast eine Versechsfachung seitdem. Also da ist wirklich viel Dynamik drin. Das kann man so in anderen europäischen Ländern in der Stärke nicht beobachten. Also auch da steigen die Investitionen, aber die Steigerungsraten sind eben nicht so hoch wie in Deutschland. Und was bei uns hier besonders auffällt, von diesen 100 Milliarden US-Dollar an Investitionen, da ist knapp die Hälfte der Mittel in die Elektrifizierung des Transportsektors geflossen. Also gerade im Automobilbereich, da wird wirklich viel investiert.
Nochmal Andreas Wagner gefragt. Andreas, du hast von einem Wendepunkt gesprochen, also einem Zeitpunkt, ab dem eine Entwicklung praktisch nicht mehr zu stoppen ist. Du stellst damit also keineswegs eine Verlangsamung der Transformation fest. Wenn wir das nochmal etwas verfeinern, was heißt das denn nun aktuell in der Begleitung der Transformation durch den Bankensektor?
Ja, ich glaube, wir sind jetzt an einem Wendepunkt angelangt, der wichtig ist, wo wir jetzt mit einem anderen Blick als Finanzindustrie auch auf das Thema ESG bei unseren Kunden schauen müssen. Wir haben bislang eher Wert auf das Thema Positive Finance gelegt. Das heißt, wir haben sehr viel beraten, mit Finanzierungen unterstützt, teilweise auch zu vergünstigten Preisen und da nachhaltige Kredite, nachhaltige Anleihen für unsere Kunden emittiert. Jetzt kommen drei wesentliche Treiber hinzu, die wir auch liefern müssen. Der erste Treiber ist, wir sind selbst auch natürlich berichtspflichtig als Finanzindustrie, teilweise sogar noch mehr als unsere Kunden. Also neben den CSRD-Verpflichtungen, also dem jährlichen Bericht, den die meisten unserer mittelständischen Kunden jetzt auch machen müssen, müssen wir auch noch den Anteil des grünen Geschäfts unseres Kreditgeschäfts reporten. Und dazu brauchen wir Daten. Wir brauchen sehr viele Daten. Und wir brauchen diese Daten von unseren Kunden. Und das gilt für wirklich alle Banken in ganz Europa. Das heißt, wir sehen uns jeden Kredit sehr genau an, inwieweit er den Kriterien der EU-Taxonomie entspricht. Wir haben dazu sogar ein eigenes Tool gebaut, wo wir danach auch dem Kunden erklären können, ob sein Kredit voll taxonomiefähig ist oder taxonomie-aligned ist und können ihm das sogar bestätigen. Ein zweiter wichtiger Treiber sind die Versprechen, die viele Banken abgegeben haben. Fast alle größeren Banken haben sich zum Beispiel verpflichtet, bis zum Jahr 2050 ihre Kreditportfolien zu dekarbonisieren. Das sind die sogenannten Net Zero Commitments in der Net Zero Banking Alliance. Das heißt also, wir werden immer weniger Kredite an die hochemittierenden Sektoren geben können, wie zum Beispiel Öl, Gas, Stahl, Schifffahrt, die Immobilienwirtschaft, aber auch den Agrarsektor, wenn sich diese Kunden dort nicht transformieren. Und bis 2030 etwa haben sich die Banken hier schon Ziele gesetzt, zwischen 30% und 50% der finanzierten Emissionen zu reduzieren. Und unsere Kunden, die in diesen Sektoren sind, die wissen das natürlich. Und dadurch kommt schon eine unheimliche Dynamik in den Finanzierungsmarkt rein. Und ein dritter wesentlicher Treiber ist die Risikoperspektive. Die Aufseher verpflichten alle Banken in Europa, ESG-Risiken jetzt sehr viel stärker und vor allem wirklich expliziter als bislang zu erheben. Und wir haben hier im Wesentlichen zwei Risiken. Einmal das physische Risiko. Also hier geht es um die Gebäude, die Betriebsgebäude unserer Kunden, die teilweise bei uns ja auch als Sicherheiten hinterlegt sind und wo wir uns genau anschauen, wie weit Überschwemmungen zum Beispiel, Stürme und andere Klimafolgen diese Gebäude beeinträchtigen und damit natürlich auch die Bewertung unserer Sicherheiten beeinträchtigen. Das kann also auch das Pricing von Firmenkrediten ändern. Wir sprechen hierüber ganz offen in Zukunft mit unseren Kunden, auch über Versicherungslösungen zum Beispiel und auch über technische Gutachten und Absicherungsmöglichkeiten. Und das zweite Risiko ist das sogenannte transitorische Risiko. Hier geht es um das Geschäftsmodell des Kunden, inwieweit das in Zukunft aus Nachhaltigkeitsaspekten noch tragbar ist. Mhm. Wir wissen ja auch, unsere Kunden unterliegen veränderten Gesetzen, zum Beispiel im Hinblick auf Reparaturanforderungen ihrer Produkte, veränderten Kundenanforderungen. Ich habe schon vorhin gesagt, viel Druck kommt aus der Lieferkette. Hier raten wir unsere Kunden mittels Fragebögen. Wir stellen zum Beispiel Fragen über die CO2-Emissionen, das ist ganz klar, aber auch Wasserverbrauch, andere Emissionen, aber auch darüber, wie weit unsere Kunden schon auf dem Transformationspfad fortgeschritten sind. Daraus bauen wir als Banken Ratings, wo wir natürlich diese Risiken und die Maßnahmen ins Verhältnis setzen. Und das bedingt dann am Ende auch unterschiedliche Preise, die künftig für Kredite aufgerufen werden und auch die Frage, inwieweit Kunden eigentlich auf ihrer Transformation schon fortgeschritten sind. Viele Banken, wir natürlich auch, haben hier Beratungsteams aufgebaut, mit denen wir unsere Kunden unterstützen. Wir haben auch ein eigenes Beratungstool, das heißt ESG-Branchenbarometer. Da gehen wir in jede Branche unterschiedlich rein und stellen die entscheidenden Fragen. Also die Kunden werden da keinesfalls alleine gelassen.
Der Druck ist also deutlich gewachsen für die Unternehmen, bei sich nachzugucken, Daten zu sammeln, Daten aufzubereiten über die Nachhaltigkeit. Wie wird denn das Thema Banken und Finanzierung der grünen Transformation des Unternehmenssektors nun weitergehen? Was siehst du da als bestimmende Trends aus heutiger Sicht an, die auch eure Arbeit als Bank im täglichen Doing begleiten werden?
Ja, neben dem Thema Klimaschutz, das momentan bei allen Banken dominiert und ja auch bei den Unternehmen dominiert, werden vor allem die Themen Biodiversität und Kreislaufwirtschaft in den Vordergrund rücken, auch aus einer Risikoperspektive. Aber auch hier gibt es natürlich Commitments. Wir müssen uns vor Augen halten, es gibt einige Branchen, wo das Thema Kreislaufwirtschaft zum Beispiel eine große Rolle spielt. Die Bauwirtschaft zum Beispiel. Hier werden 30% des Abfalls in Deutschland produziert und die Bauwirtschaft konsumiert mehr als 50% des primären Ressourceneinsatzes. Das ist unglaublich viel und deswegen muss man natürlich hier darauf hinwirken, die Rohstoffe wiederzuverwenden. Weitere Branchen sind die Hausgeräteindustrie, die Modeindustrie zum Beispiel. Und das wiederum führt zu neuen Geschäftsmodellen und zu neuen Finanzierungsmodellen, an denen wir auch als Banken arbeiten, zum Beispiel sogenannte Pay-per-Use-Modelle. Mhm. Das heißt, es wird nicht mehr das Asset selber verkauft, sondern es wird der Nutzen am Asset verkauft. Und das eröffnet viele Möglichkeiten für innovative Finanzierungsmodelle.
In diesem Zusammenhang noch ein Hinweis für alle, die noch tiefer in das Thema einsteigen möchten. Am 23. April und am 7. Mai veranstaltet die HVB zwei Webinare zum Thema grüne Transformation. Anmeldemöglichkeiten und mehr Hintergrund dazu finden Sie in den Shownotes zum Podcast oder unter hvb.de/Nachhaltigkeit. Philipp, die Sicht des Kapitalmarkts fehlt uns noch zum heutigen Thema. Fest steht wohl, dass die grüne Welle zumindest am Aktienmarkt zuletzt eher flach verlaufen ist. Das hatte verschiedene Gründe, unter anderem wegen der Energiepreiskrise kamen fossile Branchen in der Bewertung wieder gut ins Spiel. In den USA gab es inzwischen auch eine Rückzugsbewegung einiger Investoren bei ESG-Themen. Wie ist der aktuelle Blick von Investoren und Investorinnen auf die Transformation des Firmensektors? Was nimmst du da wahr?
Das Thema ist natürlich immer noch sehr stark im Fokus, denn die grundlegenden Probleme, Klimawandel etc., die sind ja nicht weg. Aber du hast es schon gesagt, aus Sicht der Investoren hat in den letzten Jahren eine gewisse Ernüchterung stattgefunden, denn wenn man sich mal die Entwicklung der nachhaltigen Investments bis und kurz nach der Corona-Krise anschaut, dann war da ein regelrechter Boom. Das ist durchaus zu verstehen, denn die Corona-Krise war ja sowas wie eine Umweltkatastrophe in Zeitlupentempo. Und natürlich waren gerade während oder im Verlauf der Corona-Krise Unternehmen aus Branchen, die eben ein besonders gefragtes Nachhaltigkeitsprofil an den Kapitalmärkten haben, im Fokus und andere nicht. Also sehr stark gefragt waren zum Beispiel Gesundheitsbranche, Technologie, IT und eher nicht gefragt waren Automobilkonzerne und Öl und Gas. Und das hat dazu geführt, dass mit in die Corona-Pandemie hinein die Entwicklung bei den nachhaltigen Strategien sehr stark war. Dann kam der große Bruch mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine und plötzlich waren Branchen gefragt, Themen gefragt, die genau in die andere Richtung gegangen sind, also Öl und Gas, sichere fossile Energieversorgung etc. Und das hat dann dazu geführt, dass nachhaltige Strategien eine ganze Zeit lang, mehrere Quartale in Folge, weniger stark sich entwickelt haben, als sich das die ein oder anderen Anlegerinnen, Anleger erwartet haben. Diese Durststrecke ist jetzt vorbei. Alleine im vierten Quartal und im ersten Quartal haben viele nachhaltige Strategien an Performance wieder aufgeholt. Und wir sehen das auch bei uns im Portfolio, dass wenn man jetzt einen Mehrjahresvergleich macht, dann liegen in der gesamten kumulierten Performance, zum Beispiel über 5 Jahre hinweg, mit vergleichbarem Risikoprofil, die nachhaltigen und die klassischen Strategien mehr oder weniger punktgenau gleich auf.
Die ESG-Themen also am Ende einer Durststrecke mittlerweile. Dennoch gab es ja einige Probleme für bestimmte Aktienwerte, die eigentlich klassische Nachhaltigkeitsinvestments wären, etwa Windparkbetreiber. Was steckt hinter diesen Problemen?
Ja, das war ein zweiter Faktor, der insbesondere während der Inflationskrise die nachhaltigen Investments beeinflusst haben. denn die Zinsen sind stark angestiegen und damit haben sich natürlich Finanzierungen verteuert. Und jetzt ist es eigentlich vollkommen klar, wie die Wirkungskette ist, denn viele Nachhaltigkeitsprojekte sind ja Investitionsprojekte und diese Investitionen müssen finanziert werden. Und wenn die Finanzierungskosten eben sehr teuer sind, dann schrecken eben Unternehmen, die diese Finanzierungen stemmen müssen, zurück. Und insbesondere solche Unternehmen, die eben Projekte entwickeln im Bereich Nachhaltigkeit, also zum Beispiel Bauer von Windparkanlagen, die haben weniger Geschäft gesehen, weil es weniger Aufträge gab, um Windparkanlagen zu bauen, weil einfach die Finanzierungsseite so teuer war. Mhm. Wenn also die Renditen, die Zinsen wieder zurückkommen, wenn Finanzierungen wieder günstiger werden, dann sollten eben diese Themen wieder stärker in den Vordergrund rücken. Denn wie gesagt, das grundlegende Problem unserer Neuaufstellung einer Energieinfrastruktur weg von fossilen Energieträgern hin zu nachhaltigen Energieträgern, das ist ja nach wie vor da und die Anbieter sind da. Und wenn die Finanzierungskosten günstiger sind, dann lohnt sich das halt wieder.
Mhm. Möglicherweise bald wieder sinkende Zinsen dürften also die grüne Welle noch etwas anschieben. Welche nachhaltigen Strategien verfolgt ihr derzeit ganz konkret im Portfolio? Wie gewichtet ihr die und mit welchem Horizont arbeitet ihr da?
Wir haben im Prinzip drei Komponenten, die wir in unserer Portfoliostrategie verfolgen. Zunächst einmal ist wichtig, wir sind ja eine Vermögensverwaltung. Das heißt, wir setzen vermögensverwaltende Strategien auf. Unsere Kundinnen und Kunden möchten, dass ihre Portfolios langfristig stabil sind und eine reale Wertsteigerung erhalten über eine Diversifizierung über unterschiedliche Branchen hinweg, aber auch über unterschiedliche Assetklassen hinweg. Das heißt, wir müssen auf diese Diversifikation achten. Und deswegen gehen wir wie folgt vor, dass wir zunächst einmal Ausschlusskriterien definieren, indem wir bestimmte Branchen oder bestimmte Geschäftspraktiken nicht zulassen, diese Unternehmen eben aus unserem Auswahlkatalog ausschließen. Und eine zweite Stufe ist dann, unter dem Unternehmen, die diese Ausschlusskriterien, diese Hürde überwunden haben, machen wir dann einen sogenannten Best in Class. Das heißt, wir vergleichen diese Unternehmen untereinander und suchen uns dann erst einmal die bessere Hälfte in jeder Branche heraus und selektieren uns dann aus diesen Unternehmen die 3, 4, 5 Unternehmen pro Branche, die wir investieren wollen. Das sind die ersten beiden Komponenten. Die dritte Komponente ist, dass wir dann natürlich auch in diesem diversifizierten Ansatz thematische Gesichtspunkte mit berücksichtigen wollen. Also zum Beispiel, dass wir uns anschauen, wie man eben das Thema Energietransformation berücksichtigen kann, indem man zum Beispiel eben Windparkbetreiber oder Entwickler mit berücksichtigt oder eben auch Elektrifizierung von Mobilität und so weiter. Also das heißt, das sind dann so Themen Ausschluss, Best in Class und thematische Auswahl. Das Ziel ist immer, ein vermögensverwaltendes Portfolio zusammenzustellen, gut diversifiziert über Branchen, Länder und Assetklassen hinweg.
Eine abschließende Runde zu unserem heutigen Thema brauchen wir noch. Wie lautet eure These über die Zukunft der grünen Transformation des Firmensektors? Andreas Rees, vielleicht zuerst. Was erwartest du auf der Makroebene, auf der rein volkswirtschaftlichen Betrachtung?
Ja, ich denke, dass die Energiewende weiter vorangetrieben wird. Und wenn man auf die Energiewende schaut, dann klar, es gibt natürlich wirtschaftliche Gesichtspunkte, ökologische, die Bewahrung der Umwelt. Es gibt sicherlich eine moralisch-ethische Perspektive, das heißt die Bewahrung der Umwelt für zukünftige Generationen. Es gibt allerdings auch, und ich denke, das wird tendenziell unterschätzt, die Energiewende hat auch eine sehr starke geopolitische Komponente. Und wenn ich hier ein Beispiel nennen darf, wir haben das ja gesehen vor Beginn des Russland-Ukraine-Konflikts. Etwa die Hälfte des Erdgases haben wir aus Russland bezogen. Es war eine sehr starke Abhängigkeit da. Und ich glaube, wir müssen hier in Deutschland und in Europa darauf achten, wenn wir die Energiewende weiter vorantreiben wollen, dass wir hier auch nicht in eine erneut starke Abhängigkeit geraten. Und damit meine ich vor allen Dingen die Abhängigkeit von China. Denn wenn man sich die globalen Wertschöpfungsketten bei Technologien, bei Gütern, die für die Energiewende benötigt werden, anschauen, da hat China global fast schon eine Monopolstellung. Also angefangen von der Solarzelle, bis hin Batterien, Ersatzteile für Windkrafträder und so weiter. Wir reden bei China hier von globalen Marktanteilen in einer Größenordnung von 60 bis 80, teilweise 90%. Und ich glaube, deshalb ist es sehr wichtig, wenn wir die Energiewende vorantreiben wollen, wir müssen auch weitere Kapazitäten aufbauen in dem Bereich in der Europäischen Union, um nicht in eine erneut sehr starke oder vielleicht sogar noch viel stärkere Abhängigkeit im Hinblick auf China zu geraten. Und wenn ich hier noch ein kurzes Wort sagen darf zu den Präsidentschaftswahlen in den USA, denn auch hier gibt es eine wichtige Implikation zur Energiewende bei uns hier in Deutschland und in Europa. Sollte der Inflation Reduction Act rückgängig gemacht werden durch Donald Trump, dann hätte das natürlich auch eine Auswirkung nicht nur auf den Klimawandel global, eine wirtschaftliche Komponente natürlich auch, es hätte auch eine geopolitische Komponente, denn es wäre natürlich besser, wenn die Europäische Union und die USA zusammen diese Energiewende weiter vorantreiben und gemeinsam die Abhängigkeit von China reduzieren. Wenn wir ganz alleine hier in Europa auf uns gestellt sind, dann wird es natürlich sehr viel schwieriger.
Die Frage auch an Andreas Wagner gestellt. Was ist für dich der wichtigste Trend am Thema grüne Transformation, der sich noch verstärken wird und der die Entwicklung dominieren wird?
Ja, zwei Themen aus meiner Sicht. Zum einen eine Erfahrung, die wir gemacht haben, es macht einen unglaublichen Unterschied bei Firmen, mit welchem Narrativ man dieses Thema nachhaltige Transformation angeht. Viele sehen das als bürokratischen Aufwand. Ich glaube, das ist kein erfolgsversprechender Ansatz. Ich glaube, es ist viel besser, das Narrativ auch in der Firma zu verbreiten, dass das Thema ein Erfolgsfaktor ist. Ja, es gibt unglaublich viele tolle Startups in diesem Bereich. Die sollte man sich anschauen. Mhm. Und es ist wichtig, sich da frühzeitig in den Märkten zu positionieren. Und ein zweites Thema ist, Digitalisierung und grüne Transformation ist untrennbar verbunden. Man kann diese Daten nicht erheben, die man braucht fürs Reporting oder auch für die eigene Unternehmenssteuerung, ohne wirklich voll digitalisiert zu sein. Mhm. Ja, und in beiden Themen ist Nachholbedarf. Und ich glaube, es lohnt sich da gleich wirklich in die entsprechenden Prozesse zu investieren.
Philipp, ganz am Schluss dich auch nochmal gefragt, wie werden das die Anleger und Anlegerinnen weiter in der Zukunft sehen? Baut sich die grüne Welle weiter auf? Wie wird der Kapitalmarkt in 5 Jahren auf das Thema schauen?
Zwei Punkte sind wichtig. Einmal das aufgreifend, was Andreas gerade gesagt hat, zu den Daten. Diese Daten brauchen wir natürlich auch als Portfolio-Manager, denn wir müssen unsere Entscheidungen auf eine solide Datengrundlage treffen können. Und deswegen sind diese Daten auch für uns essentiell. Mhm. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, ich habe ja vorhin schon gesagt, wie wir Portfolio-Management nach nachhaltigen Kriterien bewerkstelligen im Moment, nämlich im Wesentlichen über Ausschlusskriterien. Wenn wir über Ausschlusskriterien operieren, dann heißt es, wir schließen einfach Unternehmen oder Geschäftsaktivitäten, die bestimmtes Profil ausweisen, auf. Haben wir damit einen positiven Impact auf die Umwelt, auf das Thema, was wir verbessern wollen, ausgeübt? Nicht notwendigerweise, denn gerade aus der Sicht des Bankers geht es ja sehr stark darum, dass wir eben auch die grüne Transformation finanzieren. Mhm. Und das bedeutet eben, dass wir unter Umständen auch solche Aktivitäten finanzieren müssen, die im Moment noch nicht grün sind, aber grün werden. Das nennt man dann Brown to Green. Für den Portfolio-Manager ist das häufig schwer, das in ein Anlageprodukt zu verpacken. Denn wenn Kunden sagen, sie hätten gern ein nachhaltiges Anlageprodukt, dann muss das eben bestimmten Nachhaltigkeitskriterien, Regularien entsprechen. Und da in solche Regularien dann Brown to Green reinzubekommen, kann unter Umständen schwierig sein. Das heißt, im Prinzip müssen wir Portfolio-Manager dafür sorgen, dass wir nicht nur in solche Unternehmen und solche Aktivitäten investieren, die die Bedingungen schon jetzt sehr gut erfüllen, sondern wir müssen natürlich insbesondere dafür sorgen, dass die Unternehmen die notwendige Transformation auch finanziert bekommen und eben auch Unternehmen finanziert werden, die im Moment noch nicht grün genug sind, aber mit diesen Initiativen und Finanzierungen eben deutlich grüner werden können.
die grüne Welle ein Bild aus dem Straßenverkehr, doch sie rollt eben auch in der Firmenwelt weiter, trotz einiger Hinweise, die bisher auf etwas nachlassenden Schwung schließen ließen. So lautet mein Fazit nach dem Gespräch mit unserem Expertentrio heute im Podcast. Vielen Dank an Andreas Rees, Andreas Wagner und Philipp Gistakis für eure Zeit und Expertise. Das war's von uns vom HVB Marktbriefing. Das Podcast-Team erreichen Sie wie immer unter markt-briefing@unicredit.de. Die nächste Ausgabe gibt's am 6. Mai zum Download. Draußen wird es in jedem Fall immer grüner. Wir sagen Tschüss, machen Sie es gut.